Hier ist
Schachgeflüster.
Hallo liebe Schachfreunde, herzlich willkommen zur 196. Episode des Schachgeflüster-Podcast. Ich habe gerade so eine kleine Pechsträhne, was Interviewanfragen angeht. Sehr viele Absagen oder auch Leute, die sich gar nicht melden oder Leute, die es gerne machen würden, aber erst im neuen Jahr. Und daher fülle ich die Lücke mal wieder mit einem Solo-Podcast. Mir haben auch ein paar Leute geschrieben, dass sie es schön finden, sich im Schach verbessern zu können, einfach durch Zuhören oder sich einfach halt mal ein bisschen unterhalten zu lassen, indem über Schach geredet wird. Und daher hier mal wieder eine Folge zu dem ewigen Thema Verbesserung im Schach. Und konkret habe ich mir dazu 16 typische Fehler herausgesucht, die du vermeiden solltest. 3 Quellen habe ich dafür verwendet. Zum einen mein eigenes Buch, der Schachbooster, für das ich hiermit natürlich nochmal Werbung machen möchte. Es erscheint am 27. Februar 2024, also 6 Tage später als eigentlich geplant, aber ist ja egal. Und es ist auch jetzt schon bei Amazon oder im Buchhandel vorbestellbar, zum Beispiel bei thalia.de. Ja, zum zweiten gibt es einen Podcast, der heißt The Chess Angle, also Angle geschrieben A-N-G-L-E. Und in Folge 90 wird da auch über typische Fehler von Amateuren gesprochen. Da habe ich einige übernommen. Und die dritte Quelle ist das Buch 7 Deadly Chess Sins von Jonathan Rosen. Das ist sehr bekannt, das Buch, und das listet 7 Fehler auf die ich ganz am Ende auch nochmal speziell eingehe. Ja, dann fangen wir gleich mal mit Fehler Nummer 1 an, und der heißt fatale Tauschangebote. Ja, es gibt ja so eine Regel, ne, wenn jetzt zum Beispiel 22 Leute gegen 21 Leute im Tau ziehen, sagen wir mal, antreten, dann sind sie ungefähr gleich stark. Aber wenn man dann 20 Leute auf jeder Seite wegmacht, dann hat man 2 gegen 1, und dann ist es klar, dass die 2 gewinnen. Und so ist es auch im Schach, wenn man Material tauscht, dann ja realisiert sich dieser Materialvorteil stärker. Deswegen soll man Material tauschen, wenn man führt. Gemeint ist aber Figuren tauschen, nicht Bauern, denn wenn man führt und Bauern tauscht, dann ist die Wahrscheinlichkeit für Taktiken, für Chaos viel größer, und das nutzt der unterlegenen Partei. Deswegen Figuren tauschen, wenn man führt, aber nicht Bauern. Und jetzt ist es so, mit Figuren tauschen, mit dieser Aufforderung, ist aber gemeint aktiv tauschen. Das ist gut. Das meint also selbst zu tauschen. Das bedeutet, ich schlage und der Gegner schlägt zurück. Das ist ein Tausch. Und etwas anderes und oft viel schlechteres ist ein Tauschangebot. Na, das bedeutet, ich stelle meine Figur so hin, dass der Gegner tauschen kann. Und wenn er dann schlägt, dann schlage ich zurück. Das hat aber 2 Probleme, das Tauschangebot im Vergleich zum eigentlichen Tausch. Nämlich das erste ist Tempoverlust. Na, das heißt, wer einen Tausch anbietet, der bietet auch ein Tempo an. Denn nach dem Tausch bin dann nicht ich am Zug, sondern nach dem Tausch ist der Gegner am Zug. Und ja, was ein Tempo im Schach bedeuten kann, also am Zug zu sein, das versteht, glaube ich, jeder. Das kann einen enormen Unterschied machen. Und das zweite Problem beim Tauschangebot ist, dass der Gegner ja nicht tauschen muss, sondern vielleicht was viel Besseres machen kann, als das Tauschangebot anzunehmen. Und ja, oftmals ist das Tauschangebot eben das Falsche, und ich sollte nicht zwingend darauf achten, Material zu tauschen, sondern den objektiv besten Zug zu machen. Also Vorsicht beim Tauschangebot. Der zweite Fehler ist, den Sieg unbedingt erzwingen zu wollen. Ja, wir hören immer überall, wir sollen aktiv spielen. Und auch beim Taktiktraining ist es so, dass man meistens bei Taktiktrainings oder bei Taktikübungen immer irgendwie was schlagen muss oder was drohen muss. Also immer einen aktiven Zug. Und dabei vergessen wir manchmal, dass ja gar nicht unbedingt jeder Zug halt auch so aktiv sein muss. Wir sehen dann in diesen Taktikübungen nur die Schlüsselmomente, also wenn der Taktik tatsächlich auf dem Brett liegt. In der wahren Partie ist es aber nicht immer so. Oft ist 10 Züge hintereinander gar keine Taktik da, oder ja, vielleicht nur eine kleine Taktik. Es geht darum, die Figuren irgendwie zusammenzuhalten, sich zu entwickeln, die Position der schlechtesten Figur vielleicht irgendwie zu verbessern. Und man möchte dann aber unbedingt aktiv spielen und den Sieger zwingen. Man macht dann vielleicht einen unvorsichtigen Bauerndurchbruch oder man hält die Spannung einfach nicht aus und macht ein fatales Tauschangebot zum Beispiel. Und ja, es ist manchmal einfach klüger, dem Gegner die Qual der Wahl aufzubürden und die Spannung in der Position auszuhalten und nicht unbedingt diesen öffnenden, aktiven Zug zu machen. Ja, man kann das auch schön anhand dieser Kategorien bei chess.com bei der Partieanalyse sehen. Die unterscheiden ja da zwischen einer verpassten Gelegenheit und einem Blunder. Verpasste Gelegenheit bedeutet, dass du immer noch eine ausgeglichene Position hast nach deinem Zug. Du hättest vielleicht auf +2 oder auf +3 stellen können, wenn du irgendeine abgefahrene Taktik gesehen hättest. Aber du hast sie halt nicht gesehen und dadurch bleibt die Bewertung gleich wie vorher. Das ist nicht so schlimm wie ein Blunder, den du durch einen Zug machst, weil du die Spannung vielleicht nicht ausgehalten hast, ne? Also durch einen erzwungenen aktiven Zug, den du unbedingt machen wolltest, um jetzt Fortschritt zu erzielen. Gerade gegen schwache Gegner oder wenn deine Stellung besser ist, wenn deine Figur aktiver ist, dann glaubst du manchmal, dass du jetzt direkt zuschlagen musst, um den Vorteil zu verwerten. Aber die Gelegenheit, die bietet sich nicht immer genau jetzt. Manchmal bietet sie sich erst ein paar Züge später. Und wenn du die aktivere Position hast oder der bessere Spieler bist, dann bietet sich die Gelegenheit oft auch 2 oder 3 Mal. Ich muss nicht gleich immer die erste abgefahrene Taktik nutzen. Also Figuren zusammenhalten, den Sieg nicht erzwingen, darauf vertrauen, dass die klarere Gelegenheit irgendwann noch kommen wird. Und genau, das ist der zweite Tipp. Tipp 3, zu früh aufgeben oder zu früh Remis anbieten. Ja, es gibt ja diesen Spruch, wir gehen erstmal auf das Aufgeben von Emanuel Lasker. Ich kämpfe, solange mein Gegner einen Fehler machen kann. Und das ist auch die richtige Einstellung, dass man tatsächlich so lange in der Partie bleiben soll, bis es wirklich ausgeschlossen ist, dass man noch irgendwie von einem gegnerischen Fehler profitiert. Ein weiterer Spruch ist von Savieli Tartakower, dem polnischen Schachmeister: Durch Aufgeben hat noch niemand eine Partie gewonnen. Also kämpft, solange es tatsächlich irgendwie denkbar ist, dass ihr noch aus der Partie was rausholen könnt. Und es gibt noch 2 kleine Tricks. Der eine ist von Avitik Gregorian von Chessmood und der sagt: Nie aufgeben, wenn der Gegner am Zug ist. Wartet einfach nochmal einen Halbzug, ob der Gegner diesen tödlichen Zug, den ihr seht, na, ob der ihn doch auch tatsächlich findet. Also wenn ihr eure Dame einstellt, nicht aufgeben, sondern warten, ob es der Gegner sieht. Und wenn er dann die Dame schlägt und es wirklich dann hoffnungslos ist, dann könnt ihr immer noch aufgeben. Genau. Und das zweite ist, immer vorher Schachgebote prüfen, bevor ihr aufgebt. Also es wäre nichts ärgerlicher, als aufzugeben in einer Position, wo ihr eigentlich mit einem Schachgebot vielleicht doch noch matt setzen könnt oder die Stellung drehen könnt. Den Tipp habe ich von Harald Schneider-Zinner, der Präsident der CSA, der hier ja im Podcast auch aktiv ist. Ja, dann unter dem gleichen Punkt habe ich auch noch gesagt, nicht zu früh Remis anbieten. Ich höre das immer wieder, die Stellung ist Remis. Ja, bei Großmeistern mag das vielleicht sein, ne, dass wenn ihr ein Endspiel habt, Turm und 3 Bauern gegen Turm und 3 Bauern, dann geht es am Ende auch Remis aus. Das mag sein. Aber wenn ihr kein Großmeister seid, dann könnt ihr so eine Stellung immer noch ausspielen. Und ich finde, man sieht es auch an Magnus Carlsen zum Beispiel, der absolute Remis-Stellungen dann ausspielt und dann irgendwie doch noch gewinnt. Also die Stellung ist nicht Remis, sondern die Stellung ist ausgeglichen. Das mag sein, die ist plus minus null. Aber das bedeutet nicht, dass sie tatsächlich auch Remis ausgeht, weil es sind immer Fehler möglich. Ne? Ich habe zum Beispiel gerade am Montag im Training genau diese Stellung gehabt, Turm und 3 Bauern gegen Turm und 3 Bauern. Und dann hat mir der Gegner ein Remis angeboten und ich habe gesagt, nee, wir sind doch hier im Training, lass es uns ausspielen. Und durch diese Diskussion ist er so unkonzentriert geworden, dass er einen Bauern 2 nach vorne gezogen hat. Und dann konnte ich mit meinem Turm den König und den Bauern aufspießen. Der Bauer war 3 Felder vom König weg, also der König konnte den Bauern auch nicht mehr decken. Ich habe den Bauern geschlagen und das Endspiel 3-2 Bauern dann gewonnen. Also, ausgeglichen heißt nicht Remis. Ich biete eigentlich nie Remis an, ich biete nie Remis an und ich nehme es auch selten an, nur wenn es für die Mannschaft wichtig ist oder wenn ich das Gefühl habe, dass ich schlechter stehe. Das kommt, also wenn es ja im Mannschaftskampf, ich stehe leicht schlechter, dann mache ich das. Es kommt aber selten vor, weil dann der Gegner müsste ja auch das Gefühl haben, schlechter zu stehen, weil sonst würde er kein Remis anbieten. Es gibt ja diesen Spruch von Nigel Short, wenn dir der Gegner ein Remis anbietet, dann versuche herauszufinden, warum er glaubt, schlechter zu stehen. Und es muss also beides zusammenkommen. Der Gegner glaubt, er steht schlecht und ich glaube, er steht schlecht. Dann nehme ich das Remis an. Aber ansonsten, man kann aus jeder Partie noch irgendwie was rausziehen. Endspieltraining, Spielen in Zeitnot, also nicht vorzeitig Remis annehmen. Dann fataler Fehler 4, Figuren ungedeckt positionieren. Ja, ungedeckte Figuren sind erstmal gar nicht so schlimm, denn sie sind ja noch gar nicht angegriffen. Es ist erst dann ein Problem, wenn sie hängt, das heißt, wenn sie angegriffen ist und wenn man sie nicht mehr verteidigen kann. Aber ungedeckte Figuren haben halt die Tendenz, verloren zu gehen, denn manchmal hat man einfach nicht mehr die Zeit, sie zu decken. Vor allem dann, wenn die Figur einem Doppelangriff ausgesetzt ist. Zum Beispiel die Dame oder der Springer des Gegners, die sind ja aufgrund ihrer Multidirektionalität, das Wort habe ich mal irgendwo gehört, also weil sie in verschiedene Richtungen wirken können, sind Dame und Springer prädestiniert für Doppelangriffe. Aber auch alle anderen Figuren können Doppelangriffe machen. Und dann ist das Problem, wenn eine Dame zum Beispiel Schach bietet und eine ungedeckte Figur angreift, ja, dann muss ich halt das Schachgebot bedienen. Und wenn ich die Figur dann nicht so ziehen kann, dass sie das Schachgebot verteidigt, dann muss ich die Figur aufgeben. Und vielleicht, ja, sie war vorher gar nicht angegriffen. Ich habe gedacht, alles ist in Ordnung. Aber durch diesen Doppelangriff ist die Figur weg. Und das passiert den besten Spielern, gerade neulich im Endspiel beim German Masters. Ich glaube, Frederik Swane war es oder Rasmus Swane, ich weiß es nicht, hat durch so einen Doppelangriff auf König und seinen Läufer den Läufer verloren. Also das passiert den besten Spielern. Und das sollte man halt vermeiden, indem man prophylaktisch Figuren so stellt, dass sie sich immer möglichst gegenseitig decken oder dass sie von einem Bauern gedeckt sind. Gerade der Springer und der Läufer, die sind besonders anfällig, durch solche Doppelangriffe verloren zu gehen. Und auf Englisch gibt es diesen Spruch, ich habe den hier im Podcast bestimmt schon ein paar Mal erwähnt, aber man kann es nicht oft genug machen, Loose Pieces Drop Off, also LPDO, geht offenbar auf John Nunn zurück, den englischen Autoren und Großmeister. Also bedeutet nichts anderes als ungedeckte Figuren haben halt die Tendenz verloren zu gehen und der Verstoß gegen diesen Grundsatz LPDO ist eine der größten Ursachen für Partieverluste. Also versuche möglichst wenige Figuren ungedeckt rumstehen zu lassen. Fataler Fehler 5 im Endspiel Material überschätzen. Der Star im Endspiel ist der Bauer und im Endspiel geht es darum, Freibauern zu kreieren. Die Anzahl der Bauern und auch das sonstige Material ist nicht so entscheidend. Also besonders im Endspiel muss man also den Materialismus ablegen. Und bei Freibauern gibt es ja die Regel, die wollen laufen. Es gibt diese PPP-Formel, Push Past Pawns. Oder wie Aaron Nimzowitsch es gesagt hat, Kandidat nach vorn. Es gibt irgendwo eine Definition für Kandidat, also also im Wesentlichen ist es der Freibauer. Es ist ein bisschen komplizierter, aber im Wesentlichen ist der Freibauer gemeint. Das ist die eine Form der Materialüberschätzung, dass man eben schauen muss nach diesem Freibauern und nicht nach der Anzahl der Bauern. Und eine andere Art der Materialüberschätzung gibt es auch im Turmendspiel. Wenn man nämlich gleich viele Bauern hat und der gegnerische Turm einen Bauern angreift, dann ist es oft falsch, diesen Bauern mit einem Turmzug verteidigen zu wollen, denn dadurch bindet man den Turm und der Turm wird passiv. Turmaktivität ist im Endspiel aber ein Bauernwert, sagt man. Das heißt, lieber meinen Turm aktiv stellen und die gegnerischen Bauern jagen, als meinen Bauern zu verteidigen und unbedingt diesen Bauernausgleich halten. Es kommt natürlich immer drauf an, ne? Also das kann auch falsch sein. Es kann auch der richtige Zug sein, diesen Bauern zu verteidigen. Aber so ist eigentlich der Grundsatz. Also nicht unbedingt Bauernausgleich halten auf Kosten der Turmaktivität. Ja, Fehler 6, Partien nicht analysieren, eigene Partien nicht analysieren. Ein allgemeines Schachverbesserungsthema ist unbedingt die eigenen Partien sich anzuschauen. Es gibt ja diese Formel ein Drittel, ein Drittel, ein Drittel von Großmeister Noel Studer aus seinem Newsletter Next Level Chess, der sehr bekannt ist. Also ein Drittel Partien analysieren, ein Drittel Taktiktraining und ein Drittel Rest. Und diese Partieanalyse läuft halt so, dass man erstmal schaut, sich selber überlegt, idealerweise, wo waren eigentlich die Schlüsselmomente, wo glaubt man, dass man die Partie eingestellt hat oder wo glaubt man, dass man einen gegnerischen Fehler ausgenutzt hat. Und dann lässt man die Engine drüber laufen. Und wenn ihr online spielt, dann fällt der erste Schritt ehrlich gesagt manchmal weg bei mir auch. Aber zumindest lasse ich die Engine drüber laufen und schaue, wo waren die Schlüsselmomente, wo also dieser Bewertungsbalken nach oben oder nach unten ausschlägt. Und was man dann noch machen sollte, ist, sich die Lehren aufzuschreiben. Also, ja, versuchen zu abstrahieren. Warum habe ich hier einen Fehler gemacht? Oder was sollte ich nächstes Mal besser zu machen? Und ich habe so eine Datei mit Lehren aus der Partieanalyse. Und das war auch bei mir sozusagen die Grundlage für mein Buch. Und ich kann es euch auch nur empfehlen, so eine Datei anzulegen und vor der nächsten wichtigen Partie nochmal so die Schlüsselaussagen durchzulesen. Partieanalyse ist ja kein Selbstzweck, sondern es geht darum, Lehren draus zu ziehen und sich zu verbessern für die nächste Partie. Genau. Also Partien nicht analysieren und keine Lehren draus ziehen, ist sozusagen dieser Fehler. Siebtens, dich ganz alleine verbessern zu wollen. Gemeinsam macht man einfach schneller Fortschritte. Und es gibt viele Vorteile, einen sogenannten Schachbuddy zu haben oder auch Teil einer Schach-Community zu sein. Das kann entweder eine Online-Community sein oder halt auch der Schachverein. Ich war zum Beispiel früher in der Schule nur so ein guter Schüler, weil eine Klassenkameradin mich mitgezogen hat. Wir haben gemeinsam gelernt und uns da so ein bisschen hochgestachelt und gegenseitig motiviert. Und so ist es im Schach auch. Also suche dir jemanden online oder noch besser im Verein oder auch außerhalb, mit dem du dich treffen kannst oder mit dem du im Vereinstraining viel spielst und gemeinsam analysiert oder halt, wie gesagt, so eine Online-Community, wie zum Beispiel Chessense von Niklas Huschenbeet. Da gibt es nicht nur Kurse, sondern auch so Zusatzprogramme wie mit Gruppentrainings oder schachliebe.de für Frauen. Na, da gibt es zwei Levels, einen Einsteiger und einen fortgeschrittenen Kurs. Und es ist einfach motivierender und schöner und ich glaube auch für die Verbesserung dann am Ende, für das Resultat besser, wenn du nicht versuchst, dich ganz alleine zu verbessern, sondern gemeinsam mit jemand anderem. Oder auch ein Trainer, der dir dann dabei hilft. Achtens, Taktiken nicht intelligent trainieren. Ja, ich hatte schon gesagt, dass wir nicht nur Partien analysieren sollten, sondern, das ist ja auch allgemein bekannt, Taktiktraining machen sollten. Das wissen wir alle, aber wie tun wir das? Da gibt es viele Bücher, zum Beispiel die Woodpecker-Methode, die gilt als eine der besten Gelegenheiten, per Buch Taktiken zu trainieren oder als Chessable-Kurs. Oder es gibt halt auch Online-Tools und der Vorteil von diesen Online-Tools ist im Vergleich zum Buch, dass man es halt auch mal so zwischendurch machen kann und dass man auch schön anhand der Wertungszahl sehen kann, ob man sich verbessert. Ja, was heißt jetzt intelligent trainieren? Intelligent bedeutet für mich partienah. Und wenn ihr einfach bei Lead Chess oder bei chess.com auf diese Taktiktrainings geht, dann ist es für mich nicht partienah. Denn es sind, wie schon gesagt, fast immer Angriffstaktiken. Fast immer muss ich irgendwie was schlagen oder muss was opfern oder was tauschen. Immer voll drauf, ja. Und Partien werden aber auch manchmal oder sehr oft durch richtige Defensivzüge entschieden. In der Partie kommen genauso gut Defensivtaktiken vor. Oder sie werden vielleicht noch häufiger durch Blunder entschieden. Das heißt, die Stellung ist ausgeglichen, aber ihr stellt irgendwie was ein, ja. Und das ist viel partienäher als immer nur dieses feste Druff. Und deswegen empfehle ich halt Taktiktrainings, die partienah sind. Und für mich das Tool Nummer 1 ist AimChess. AimChess.com, also AIMChess geschrieben. Da gibt es ganz viele verschiedene Taktiktools. Und meine beiden Favoriten sind der Blunder Preventer und der Defender. Und da bekommt ihr auch solche Taktiken, wo es eben darum geht, Verlustzüge zu vermeiden. Und eine weitere Empfehlung wäre, auf Lead Chess Taktiken zu machen, die nach Eröffnungen sortiert sind. Da bekommt ihr halt Taktiken, die aus den von dir selber gespielten Eröffnungen entstehen. Und das ist doch partienäher, als wenn ihr Taktiken trainiert, die aus irgendwelchen Eröffnungen heraus entstehen. Und ja, die allerintelligentesten Taktiken finde ich die aus den eigenen Partien. Also die ihr selber sozusagen in den Sand gesetzt habt. Und da gibt es zwei Tools. Das eine ist von AimChess, die Funktion Retry Mistakes. Und die zweite ist Chessable Connect. Das ist allerdings kostenpflichtig. Da braucht ihr bei Chessable einen kostenpflichtigen Account. Und da könnt ihr dann, oder nee, ich glaube, das stimmt gar nicht, aber wenn ihr zumindest das unbegrenzt machen wollt, braucht ihr einen kostenpflichtigen Account. So in begrenzter Anzahl geht es auch. Da könnt ihr Online-Partien aus Lead Chess oder aus chess.com, also eure eigenen Online-Partien, könnt ihr da einspielen und dann euch eure falsch gemachten Taktiken abfragen lassen. Und das finde ich auch sehr partienah. Neunter Fehler, die Wertungszahl zu wichtig nehmen. Ja, wir wollen uns alle vergleichen. Und wenn man einen Schachspieler zum ersten Mal trifft, dann fragt man leider nicht, warum spielst du gerne Schach oder was bedeutet es dir? Fragen, die ich eigentlich viel schöner finde, sondern was fragt man? Wie hoch ist deine Wertungszahl? Ja, man möchte sich einordnen. Irgendwie schade, aber na klar, also auch ich will mich verbessern, auch ich möchte möglichst weit oben in der Rangliste stehen, ist ja klar. Aber immer dran denken, die Wertungszahl ist nicht dazu da, dass man immer ständig neuen Zielen hinterherhechelt, sondern die Wertungszahl ist dazu da, dass man passende Gegner findet. Also überschätze bitte nicht die Wertungszahl, denn wenn man immer wieder einem neuen Ziel hinterherhechelt, dann macht es auch unglücklich und auch Vergleiche mit anderen machen unglücklich. Und die Wertungszahl, die wird automatisch steigen, wenn man sich verbessert, denn sie ist ein Abbild der Stärke. Arbeite an deiner Stärke und nicht am Abbild. Und auch, ich finde das auch wichtig für Leute, die zum Beispiel für Kadernominierungen zuständig sind und so und dann die Jugendkader nach Rating nominieren. Das befördert alles diese Rating-Fixiertheit und die macht aus meiner Sicht einfach unglücklich. Also nehmt die Ratingzahlen nicht zu ernst. Zehntens, emotionale Züge machen. Gute Spieler verstehen es, in der Partie objektiv zu bleiben. Und das ist auch mein klassisches Problem. Wenn ich einen Fehler in der Partie mache, dann versuche ich sofort, das wieder gut zu machen. Und dann spiele ich besonders riskant. Und dann denke ich so, jetzt muss ich hier diese Strategie, dieses Window-Ledging anwenden. Also Window-Ledging, das ist aus dem Buch The Chess Swindler oder so heißt es, glaube ich, von David Smurden. Der sagt, wenn man halt hinten liegt, dann muss man Chaos stiften, damit man wieder sozusagen eine Möglichkeit hat, ins Spiel zu kommen. Zum Beispiel eben Bauern tauschen Und ich versuche dann irgendwie besonders riskant zu spielen. Und das führt dann aber oft dazu, dass es objektiv der falsche Zug ist. Und das führt zu einem zweiten Fehler. Und der zweite Fehler ist dann oft viel schlimmer als der erste. Und es gibt ganz andere Ausprägungen von diesen emotionalen Zügen. Ein Unterpunkt ist zum Beispiel, was ich ganz am Anfang schon sagte, dass man unbedingt den Sieg erzwingen will. Also frage dich, ob du den Zug, den du machst, ist es wirklich der Zug, von dem du glaubst, dass es der beste Zug ist, oder ist es ein Zug, den du aus der Emotion heraus machst, weil du unbedingt irgendetwas erzwingen willst. Genau, also emotionale Züge zu machen, Fehler Nummer 10. Hallo liebe Zuhörer, hier ein paar Zwischentöne. Es gibt nach wie vor 10% Rabatt auf Kurse der Schachakademie Jessamy. Ihr verbessert euch dadurch nicht nur selbst im Schach, wenn ihr diese Kurse kauft und auch durcharbeitet natürlich, sondern ihr unterstützt dabei auch Schachgeflüster. Das war's schon, viel Spaß weiterhin beim Zuhören. Klassiker Fehler Nummer 11 ist nicht schauen, was droht. Ja, man guckt immer nur nach der eigenen Entwicklung, ne? Also wenn man mal sein eigenes Augenpaar beobachtet, wie oft guckt man nach seiner Position, nach seinen Figuren, was kann ich tun? Und wie oft schaut man eigentlich danach, was der Gegner machen könnte als nächstes? Und man schaut halt viel mehr auf seine eigenen Figuren. Und das ist aber ein Fehler. Gerade wenn man am Zug ist, muss man immer schauen, was droht. Oder ich sage ja, das habt ihr hier bestimmt auch schon oft gehört, welche zwei Dinge drohen. Naja, vor allem, wenn der Gegner den Springer oder die Dame gezogen hat, dann drohen die oft in zwei verschiedene Richtungen. Oder auch bei Bauernzügen zum Beispiel, wenn der Gegner H2, H4 zieht. Ja, was hat er im Sinn mit H2, H4? Ja, entweder er hat im Sinn H5, H6 und dann irgendwie meine Fianchetto-Stellung anzugreifen. Oder eine andere Drohung könnte aber sein, dass er seinen Läufer auf H3 zieht. Der ist dann eben von dem Turm H1 gedeckt, anders als wenn der Bauer noch auf H2 steht. Und dieses Läufer H3 könnte dann zum Beispiel einen Läuferspieß gegen Dame und Turm bezwecken. Also immer schauen, was hat er im Sinn mit diesem gegnerischen Zug? Und immer erst aus dem Blickwinkel des Gegners schauen, was könnte er als nächstes tun wollen? Und dann sozusagen den eigenen Zug überlegen. 12. Den Blunder-Check vergessen. Ja, wenn man dann den eigenen Zug gefunden hat und ihn aufs Brett stellt, dann ist es oft so, dass man in dem Moment, wo man gezogen hat, sofort sieht, oh nein, das war schlecht. Man sieht die klare Antwort des Gegners. Und das muss man halt versuchen, vorzulagern und diesen Zug erst in Gedanken auszuführen und dann zu prüfen, wenn ich diesen Zug jetzt mache, was kann der Gegner dann tun? Werde ich matt oder stelle ich meine Dame ein oder eine sonstige Figur? Ermögliche ich eine Gabel? Und ja, das ist der sogenannte Blunder-Check. Und dieser Blunder-Check, der rettet halt viele Partien. Genau, das habe ich ja auch schon hier, glaube ich, oft schon genug erwähnt. Und auch in meinem Buch ist das ein wichtiges Kapitel. Und deshalb gehe ich hier gleich weiter zu Fehler 13. Und das ist schlechtes Zeitmanagement. Das kann sich natürlich auf zwei unterschiedliche Arten ausprägen, nämlich zu schnell oder zu langsam zu ziehen. Oder auch das ungleichmäßig zu verteilen, denn wenn ich zum Beispiel in der Eröffnung zu langsam spiele, dann habe ich am Ende keine Zeit mehr. Und deswegen ist auch der Rat in der Eröffnung, klar soll man seine Züge auch überlegen, aber trotzdem recht schnell spielen, denn die Partien, die entscheiden sich meistens im Mittel- oder im Endspiel. Und dann brauche ich die Zeit für kritische Züge. Und kritische Züge sind die, wo ich das Gefühl habe, oh, jetzt kommt es drauf an. Also wenn ich hier nicht richtig spiele, dann könnte ich in Nachteil geraten. Und wenn man dann aber sieht, es ist hier ja keine Taktik drin, beide sind noch in der Entwicklung, dann kann man auch mal schneller spielen, nach Intuition spielen Und wenn man dann erkennt, hier ist alles offen, es hängt, es gibt ganz viele verschiedene Schlagzüge, dann muss man halt kalkulieren. Also Zeiteinteilung ist hier das Zauberwort. 14. Verteidigungszüge nicht als Angriffszüge erkennen. Das ist auch ein ganz wichtiger Punkt, vor allem bei gegnerischen Damenzügen. Denn Damenrettungszüge sind oft Angriffszüge. Ich sag's nochmal, weil der Satz so wichtig ist. Damenrettungszüge des Gegners sind oft Angriffszüge. Die Dame hat eine Tücke. Man greift sie an, man drängt sie zurück und dann rettet der Gegner seine Dame irgendwo hin. Und dann denkt man, sehr schön, geschafft. Na, man hat die Dame vertrieben. Und dann schaut man fröhlich, was man jetzt weitermachen kann. Und dabei vergisst man, dass der Gegner seine Dame nicht nur gerettet hat, sondern mit ihr auch vielleicht eine meiner Figuren wieder angegriffen hat. Also wer die Dame des Gegners erfolgreich vertrieben hat, immer prüfen, droht die Dame vielleicht trotzdem noch irgendwie was. Genauso ist es natürlich mit den anderen Figuren, aber der Klassiker ist mit der Dame. Dann sind wir bei Fehler 15. Und der lautet, nur nach vorne zu denken. Das ist so ein Punkt, den ich aus dem Podcast The Chess Angle übernommen habe. Und der sagt dort, dass die drei häufigsten verpassten Züge sind Läufer, also Rückwärtszüge von Läufern, Rückwärtszüge von Springern und seitliche Züge von den Türmen. Das ist ein interessanter Gedanke, denn durch dieses Geradeausziehen der Bauern und dieses Streben der Bauern nach Umwandlung denkt man oft nur vertikal. Und das bedeutet, man zieht auch seine anderen Figuren tendenziell nur vorwärts oder schräg vorwärts. Und man verpasst aber dadurch, dass der Läufer auch zum Beispiel oder der Springer zurückziehen kann. Zum Beispiel dringt der gegnerische Turm auf meine Grundreihe an und ich kann ihn dann vielleicht einfach mit meinem Läufer schlagen oder ich kann das Schachgebot durch einen Rückwärtszug mit meinem Läufer blockieren. Und beim Springer gibt's ähnliche Motive. Wobei, da finde ich eigentlich, da merkt man das noch, da denkt man noch eher dran. Aber gerade beim Läufer und auch beim Turm ist es so, denn beim eigenen Turm, da denkt man ja auch oft, dass man ihn dann halt erstmal schön die Türme verbinden, indem man die Dame schräg nach vorne zieht. Und dann verbindet man oder und dann entwickelt man die Türme, indem man sie halt von A1 und F1, wenn man rochiert hat, auf C1, D1 oder E1 setzt. Und von da aus dann wirken sie schön auf der C oder D oder E-Reihe. Aber es geht auch anders. Man kann auch den Turm zum Beispiel auf A3 ziehen und dann in die Mitte. Es gibt zum Beispiel im Budapest-Gambit ein sehr, sehr schönes Motiv, in dem man als Schwarzer mit dem Bauern A5 spielt und dann den Turm auf A6 und dann einen wunderschönen Turmschwenk rüber auf G6 oder H6, um da dann matt zu drohen. Also das ist sehr, sehr schön, wenn das klappt. Und ich hatte tatsächlich ein Punktspiel, in dem das mal geklappt hat. Meistens funktioniert es nicht, weil man den D-Bauern auf D6 stellt, und so dass die sechste Reihe für den Turm dann versperrt ist, aber es geht. Also der Turm kann auch horizontal ziehen und man hat zum Beispiel auch oft diesen Turmschwenk, indem man ihn tatsächlich erstmal vertikal zieht, also vielleicht Turm F1 auf F3 und dann auf G3 oder H3 schwenkt. Aber das ist so ein Vertikalzug dann. Ja, also Türme können auch vertikal ziehen und Läufer können auch nach hinten ziehen, nicht nur nach vorne denken. So, und der letzte Tipp ist Tipp 16, das falsche Trainieren. Damit meine ich nicht nur zu viel Eröffnung trainieren, das ist auch so ein typischer Fehler, sondern ich meine auch, dass man das trainieren sollte, was man selber braucht. Und was man braucht, stellt man fest aus der Partieanalyse. Es gibt also einen Zusammenhang zwischen Partieanalyse und Trainingsplan. Man sollte das trainieren, was man in den eigenen Partien als Defizit festgestellt hat. Wenn ich zum Beispiel merke, ich bin schlecht in der Vorteilsverwertung, dann kann ich zum Beispiel auf Aimchess gehen und dieses Tool Advantage Capitalization machen. Oder wenn ich merke, ich mache einfach zu viele Blunder. Ich stelle Partien ein durch Figurenverluste oder durch unvorsichtiges Ziehen am Ende, dann kann ich dieses Tool Blunder Preventer verwenden. Oder wenn es tatsächlich so ist, dass man in Eröffnungen schlecht dasteht, dass man immer mit dem gleichen Nachteil ins Mittelspiel geht, dann trainiert Eröffnungen. Also das Trainieren, wo man schlecht ist, aber natürlich auch die eigenen Stärken verbessern, das ist auch wichtig. Jedenfalls zielgerichtet trainieren, sich vorher überlegen, was möchte ich eigentlich trainieren und nicht einfach nur irgendwas trainieren, irgendein Video angucken oder was auch immer. Genau, also zielgerichtet schauen, was brauche ich, um an meiner Spielstärke zu arbeiten. Ja, das waren die 16 Fehler. Ich wiederhole nochmal ganz kurz. Erstens fatale Tauschangebote. Zweitens den Sieg erzwingen wollen durch ständige aktive Züge. Drittens zu früh aufgeben oder Remis anbieten. Viertens Figuren ungedeckt positionieren, zu oft LPDO. Fünftens im Endspiel Material überschätzen. Sechstens Partien nicht analysieren. Siebtens, dich ganz alleine verbessern zu wollen. Achtens, Taktiken trainieren, aber nicht intelligente Taktiktrainings machen. Neuntens, die Wertungszahl zu wichtig nehmen. Zehntens, emotional motivierte Züge in der Partie machen. Elftens, nicht schauen, was tut. Zwölftens, den Blunder-Check vergessen. Dreizehntens, schlechtes Zeitmanagement. Vierzehntens, Verteidigungszüge des Gegners nicht als Angriffszüge erkennen. 15. nur nach vorne denken und 16. das falsche Trainieren. Ja, das war's jetzt erstmal mit meinen Tipps. Ich hatte euch anfangs versprochen, die 7 Sünden aus dem Buch 7 Deadly Chess Sins nochmal kurz aufzulisten. Und teils habe ich die in meinen 16 Fehlern drin, aber ich nenne sie nochmal kurz. Der erste Fehler ist Thinking. Zu denken, falsch zu denken oder fehlerhaft zu denken oder unnötig zu denken, das ist so ein bisschen erklärungsbedürftig, denn Schach ist ein Denksport und warum soll es ein Fehler sein zu denken? Das begründet der Jonathan Rosen irgendwie und sagt, ja, man soll also die Position ansehen, genau gucken und halt nicht dann falsch denken. Gut, ja. Also ich finde es ein bisschen kurios, dass Denken ein Fehler sein soll. Aber wie gesagt, also er meint damit, dass man halt ein Gefühl für die Stellung haben soll und die Stellung ganzheitlich betrachten soll. Zweitens ist Blinking. Das bedeutet, Gelegenheiten zu verpassen, dass man nicht aufmerksam ist, dass man nicht sieht, wenn es eine Gelegenheit gibt. Sehe ich auch ein bisschen kritisch, denn diese Angst, was zu verpassen, die Gelegenheit zu verpassen, die führt eben eher zu dem Fehler, den ich aufgeführt habe, nämlich es erzwingen zu wollen. Also ich finde es gar nicht schlimm, wenn man mal eine Gelegenheit verpasst. Ne? Also denkt dran, diese verpasste Gelegenheit ist viel weniger schlimm als der Blunder. Aber okay, also er sagt auch, Blinking, Gelegenheiten zu verpassen, ist die zweite Todsünde. Drittens, wanting, und das habe ich ja auch eben aufgenommen, also zu viel wollen. Und ich glaube, er abstrahiert es auch, dass man nicht nur in der Partie zu viel will, sondern dass man generell zu sehr auf das Resultat der Partie fixiert ist. Viertens, Materialismus, das hatte ich ja auch gerade fürs Endspiel angewandt oder aufgeführt, dass man eben zu wenig an die Faktoren denkt, die nicht mit Material zu tun haben. Denn Material ist ja in der Stellungsbeurteilung nur einer von vielen Faktoren. Es geht auch um Initiative, es geht um Königssicherheit, es geht um Figurenaktivität oder dass Figuren sich gegenseitig schützen und eben nicht nur Material. Fünftens ist Egoismus. Und das ist, glaube ich, mehr oder weniger sinngleich mit dem, was ich gesagt habe, nicht zu schauen, was der Gegner droht. Na, also, dass man halt eben nicht guckt, welche Ideen der Gegner hat. Sechstens ist Perfektionismus. Das prägt sich dann zum Beispiel so aus, dass man Zeitnot hat, dass man, ja, vielleicht kann das auch sein, dass man zu früh aufgibt, weil man es nicht geschafft hat, die perfekte Partie zu spielen und deswegen nicht in der Lage ist, ja, eine unangenehme Situation anzunehmen und eine Defensivpartie zu spielen. Genau, das meint er, glaube ich, damit. Ich weiß nicht, ob er das Letztgenannte meint, aber jedenfalls dieses zu viel sich Zeit nehmen beim Überlegen, das ist Perfektionismus. Und das Siebte ist Looseness, also so, ja, Gedankenverwirrung sozusagen, mit seinen Gedanken abzuschweifen und sich nicht auf den Punkt zu konzentrieren. Genau, das sind die Seven Deadly Chess Sins. Ja, ich hoffe, es hat euch hier etwas gefallen, ihr konntet was mitnehmen. Falls wir uns vorher nicht mehr hören, wünsche ich euch frohe Weihnachten. Und das war auf jeden Fall ein aufregendes Schachjahr. Ich wünsche euch ja einen guten Jahreswechsel, beste Gesundheit, dass ihr eure schachlichen Ziele und natürlich auch eure persönlichen Wünsche im neuen Jahr erreicht. Und ja, dann sage ich bis bald, euer Michael. Liebe Schachfans, ich hoffe, die heutige Folge hat euch wieder gefallen. An dieser Stelle möchte ich auf den Schachkalender schachtermine.com hinweisen. Inzwischen ist das Deutschlands umfassendster Schachkalender. Und wenn ihr euer eigenes Turnier, euren Anfängerkurs, euren Vortrag oder was auch immer publizieren wollt, dann geht das auch mit der Eintragen-Funktion. Also alle Termine rund ums Schach auf schachtermine.com. Außerdem gibt es jetzt den Schachgeflüster-Leitfaden für Einsteiger und Eltern. Der Leitfaden enthält 48 Tipps für Anfänger, wie man sich im Schachdschungel orientiert und verbessert, und dann noch 16 Tipps für Eltern von Schachkindern. Das Ganze auf 36 Seiten zum Preis von 9,90 Euro beim Schachgeflüster-Shop. Das Heft passt zum Beispiel super in ein Willkommenspaket für neue Vereinsmitglieder rein. Abschließend wie immer der Dank an alle Personen, die mir auf paypal.me/schachgeflüster etwas gespendet haben oder YouTube-Kanalmitglied sind oder auf patreon.com/schachgeflüster eine regelmäßige monatliche Spende zukommen lassen oder Bargeld per Post zugeschickt haben. Das Ganze wird verwendet, um die Ausgaben aus diesem Podcast zu bestreiten, zum Beispiel die Homepage-Gebühren und die Mikrofone für die Gäste. Ja, vielen Dank an folgende Personen oder Einrichtungen: Andreas Virux, Armin Züger, Benjamin Steinhilber, Dieter Riegler, Frank Rothmann, Friedhelm Küch, Güven Mannay vom interkulturellen Schachverein Satransch Club 2000, Hans aus Berlin, Dr. Joachim Meyer-Brix, Manuel Rüther, Marc Hofmann, Markus Schirmbeck, Oliver Bremer, der mysteriöse Peter, Peter Hug von DSSP, die Schulschachprofis, Peter Schach, die Internetseite schachtraining.de, Sven Ossenberg, Thomas Hasin und Tim Bialuszewski. Vielen Dank an euch, macht's gut, euer Michael.